Meine Frau wird jetzt die Lektionen heute einmal zwar den singenden Propheten, nein, den weinenden Propheten, aber seine Eigenschaften, Jeremia. Wir wollen aus dem vom Jeremia lernen. Gott möge dich segnen.
Und ich habe nicht deswegen, weil der Jeremia der weinende Prophet ist, hat mein Mann unterwegs zu mir gesagt. Ja. Also wir beschäftigen uns jetzt zum zweiten Mal mit dem Jeremia und nächsten Sonntag kommen die Klagelieder des Jeremia. Ich habe das erste Mal über die Person des Jeremia erzählt, über die Geschichte, wo das reinkommt. Ihr könnt es einpacken, das braucht ihr erst zu Hause, könnt ihr zu Hause durchmachen. Nur, dass es verteilt ist. Und dieses Mal möchte ich die Worte, die heute noch gelten, das heißt die Lehre, die aus dem Buch Jeremia zeitlos herausgenommen werden kann, möchte ich heute durchnehmen. Und dabei mache ich immer mal so einen Schlenker zurück, dass ihr das schön einordnen könnt. Jeremia hat 100 Jahre nach dem Jesaja gelebt. Und das sind von den prophetischen Büchern im Alten Testament sind das die ersten zwei. Es gibt 4 prophetische Bücher im Alten Testament, die zu den prophetischen Büchern gehören. Die 4 großen, das sind dann noch der Hesekiel und der Daniel. Und dann kommen 12 ganz kleine Propheten. Die waren also nicht so groß, sondern die haben nur so wenig Kapitel gehabt. Und der Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt. Und Gott hat ihm auferlegt, schon bei seiner Berufung, dass er nicht heiraten wird. Weil er hat so in seinem Leben so viel durchzumachen, da hätte eine Familie enorm darunter gelitten. Und Gott weiß die Dinge ja schon im Voraus und zu was er denjenigen berufen hat. Das Buch Jeremia könnte man auch heißen, das Buch von der Langmut Gottes oder der weinende Prophet. Und Babel, wenn Jeremia von Babel spricht, dann geht es immer nicht nur auf die damalige Zeit, auf dieses Land Babel und Babylon, wo die hingeführt wurden, sondern dann betrifft sich dies auch sehr oft auf die ganzen Weltsysteme, über den Untergang Babels, über den Untergang des menschlichen Systems. Alles, was sich gegen Gott aufrichtet. Und zur Hauptperson, dem Jeremia, noch ein paar Sachen. Er predigte 50 Jahre lang. Er predigte im Tempel. Er predigte mal unterm Stadttor, er predigte im Tal Ben Hinnom und, weil er die Botschaft von Gott hatte und er konnte nicht schweigen, er predigte aus dem Tempel, er predigte aus dem Schlammloch, er predigte in Briefen, er hatte die Aufgabe, sein Wort weiterzugeben und das hat er wahrgenommen. Und sogar dann, wenn das Volk nicht auf ihn hörte, wenn sie ihn verachteten und verfolgten und sogar seine Nachbarn aus seiner Heimatstadt Anatot in Benjamin, die kamen extra angereist, um ihn umzubringen. Aber Gott hat ihn immer zur rechten Zeit versteckt. Und dann jetzt noch die wichtigsten Botschaften aus dem Buch des Propheten Jeremia. Also das andere in der Mitte, was da drin steht, das haben wir letztes Mal durchgenommen. Und da möchte ich auch ein paar Sachen direkt vorlesen aus dem Jeremia-Buch. Und zwar, welche Aussagen sind wichtig in diesem Jeremia-Buch? Und zwar im ersten Kapitel schon, Gott kennt uns schon vor der Geburt. Und auch eine Berufung kann schon vor der Geburt vorliegen. Im dritten Kapitel, die Bundeslade, die manche so drauf aus sind, sie zu suchen, wo ist die Bundeslade heute? Und da heißt es im dritten Kapitel, die Bundeslade wird nicht mehr gemacht, nicht mehr vermisst und nicht mehr gebraucht werden. Warum? Weil ihr Zweck erfüllt ist. Im sechsten Kapitel steht etwas, Gott straft. Wen straft er? Das ist denjenigen, der nach unrechtem Gewinn trachtet, denjenigen, der lügt und denjenigen, der leichtfertig Trostworte spendet. Denn Trostworte spenden kann man nur, wenn man mitempfindet, sich hineinversetzt und wenn man wirklich ein Wort des Herrn bringt und nicht so billige Abspeisung. Dann ist man noch groß im 9. Kapitel. Wir dürfen uns nur dessen rühmen, dass wir den Herrn, hast du jetzt gerade nachgelesen? Na, das ist, du kriegst eine Strafarbeit. Das ist nur Spaß. Ja. Also wir dürfen uns nicht unserer eigenen Werke und unseres eigenen Seins rühmen, sondern was wir rühmen, nur dass wir Gott kennen. Das ist der einzige, was wirklich zählt. Dann im 10. Kapitel Verbot der Annahme von heidnischem Götzendienst und Verbot der Angst vor Himmelszeichen. Also sind zwei Dinge, die Gott nicht will. Er will nicht, dass wir im heidnischen Götzendienst teilnehmen. Ich kann mich erinnern, mein Mann wurde mal eingeladen zu einer Diskussion, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das fand jedenfalls im buddhistischen Tempel statt, von irgendwelchen Zeitungen. Das war das hier in Frohnau. Und dann wurde er gebeten, die Schuhe auszuziehen. Und er hat dann gefragt, soll ich die jetzt ausziehen wegen Ehrfurcht vor diesem heidnischen Götzen oder weil das der Teppich erfordert? Und dann sagte der Hausmeister, aus Ehrfurcht vor diesem heidnischen Buddha. Und hat mein Mann gesagt, dann ziehe ich die Schuhe nicht aus. Und da kamen die Reporter nachher, die dann interviewt haben. Die anderen wurden innen interviewt, die anderen Pastoren hier von Berlin. Und er wurde dann extra noch gesagt, das kam dann Radio, extra noch gesagt, hier draußen steht noch ein Pastor, der nicht bereit war, die Schuhe vor Buddha auszuziehen. Und dann ist auch Verbot vor Angst vor Himmelszeichen. Also diese ganze Panik, die man manchmal hat, weil da kommt ein Komet, käme auf die Erde zu oder sonst etwas und dann liegt man im Bett und zittert. Also das hat Gott verboten, ist unnötig. Gott möchte nicht, dass seine Kinder Angst haben vor irgendwelchen Zeichen am Himmel. Im 12. Kapitel fragt Jeremia das Gleiche, was auch Hiob schon gefragt hat, was auch David schon gefragt hat. Und was vielleicht du und ich auch schon gefragt haben, warum es wohl den Gottlosen so gut geht. Dieses sich vergleichen mit dem Gottlosen, das ist so menschliche Natur. Und das ist auch ein Zeichen von unserer Dummheit, denn wir sehen ja nicht das Ende. Wir sehen immer nur den Anfang oder die Sache, wie gerade geschieht. Im 12. Kapitel heißt es, Gott kennt uns, Gott sieht uns, und Gott prüft unser Herz. Und der David sagt in meinem Psalmen nicht nur das Herz, er prüft auch unsere Nieren. Also manchmal kriegst du durch irgendeinen Schmerz oder durch irgendetwas geschwind so eine Todesangst, wo Gott dich prüft, wo gar keine enorme Ursache hat. Dann in Kapitel 14 heißt es, unser Trost und Nothelfer ist der Herr. Also wenn du dein Leben analysierst, der richtige Trost, wenn der kommt vom Herrn. Menschen können dich nicht trösten. Und der Herr ist unser Nothelfer. Also ich muss nicht sagen, heiliger Antonius, ich bete dich an, führ mich an das Dingle ran. Oder so wie manche sagen, wenn sie was suchen, sondern wenn wir Not haben und wir brauchen was dringend, Gott ist unser Nothelfer. Dann noch ein paar Sachen, die mir wichtig erscheinen. Das ist im 15. Kapitel. Da heißt es, Gottes Prediger und Sprachrohr, das ist so wie ein Kanal, kann nur sein, wer recht redet und nicht leichtfertig redet. Also leichtfertiges Reden ist, wer leichtfertig daherredet, der kann nicht Gottes Kanal sein. In Kapitel 16, da ist etwas vorhergesagt, und zwar die angekündigte Verstoßung der Juden aus ihrem Land und die Zerstreuung unter den Völkern. Das war da ja nicht bekannt, er hat es ja nicht rückwirkend gesehen. Das war ein schweres Ding, das er da gesagt hat. Es ist also die biblische Grundlage für die Zerstreuung. und dann aber gleichzeitig im gleichen Kapitel. Und so ist immer Gott, wenn er etwas Schlimmes ankündigt, auch durch Weissagung oder durch Worte der Erkenntnis, er hat immer noch einen Trost dazu. Er hat immer noch was Gutes dazu. Und sonst, wenn jemand nur schimpft und tobt, dann ist es nicht Gott. Gott hat sich im Wort Gottes ganz anders erwiesen. Und da kommt es von der Zurückbringung im gleichen Kapitel der Juden aus den Völkern. Und das war ein interessanter Ausdruck, den ihr vielleicht noch kennenlernen werdet, kommt öfters vor. Und zwar zuerst kommen die Fischer, die Fischer, und dann erst kommen die Jäger. Die Fischer, das sind die, die locken, die freiwillig sagen, komm, die Geduld haben für jeden Einzelnen. Und die Jäger, das sind die, die dann mit Gewalt und Druck dazu machen. Aber so geht auch Gott mit uns um, wenn er was wünscht von uns. Zuerst lockt er uns dahin. Er will uns nicht singen. Er will, dass es von unserem Ich, vom Inneren rauskommt. Und wenn es zu unserem Heil dient, manchmal, dann setzt er noch eins drauf und dann ist es aber auch gut für uns. Im Kapitel 20 stöhnt der Jeremia unter seiner Berufung. Er verflucht sogar den Tag seiner Geburt. Und was ist das Ergebnis davon? Er fällt in Depression. Er fängt an zu jammern und zu jammern, bis es wieder unter die Füße hat. Und weder der Tag der Geburt steht in unserer Hand, noch der Tag des Todes. Beides hat Gott in seiner Hand. Und da kann man nicht drüber stöhnen. Das muss man einfach akzeptieren. Im 27. Kapitel und nochmal im 51. Kapitel, also deswegen ist es wichtig, weil Gott es wiederholt. Da steht drin, dass Gott selbst der Schöpfer ist, der Erde, der Menschen und der Tiere durch seine Kraft. Also wenn du es noch nicht glaubst, oder die meisten glauben es nicht nach dem ersten Mosebuch, die sagen, wer hat es geschrieben oder wer will das gesehen haben, war niemand dabei. Gott sagt es zweimal durch den Jeremia. Er selbst ist der Schöpfer der Erde, der Schöpfer der Menschen und der Tiere. Und zwar durch seine Kraft. Nicht durch irgendeine menschliche Kraft oder irgendetwas, sondern durch seine Kraft. Und jetzt kommt im 31. Kapitel auch was Wichtiges. Das zeichnet, was ist der neue Bund? Gott sagt, ich will einen neuen Bund in ihr Herz geben. Und zwar, vorher war es der Bund des Gesetzes. Und der hat versagt. Die Menschen, die können sich noch so viel vornehmen und alles recht tun wollen, die schaffen es nicht. Und ich kann mich entsinnen, ich habe mal ein Buch gelesen über den Römerbrief von Watchman Nee. Und das war so perfektionistisch, so vollkommen. Und ich hätte schier meinen Glauben verloren, weil ich das nicht geschafft habe. Und er hat selber, Watchman Nee, später gesagt, das war nur so Theorie, die hat er sich in jungen Jahren so zusammengedacht. Denn der Mensch, auch wenn er will, er kann nicht ohne Fehler sein. Und Watchman Nee hat damals gesagt, man darf auch nichts denken, was Gott missfällt. Wer das noch macht, ist kein Christ. Und ich habe das nicht geschafft, nur zu denken, was Gott gefällt. Ich habe dann zwar mit Lippenstift auf meinen Spiegel geschrieben, sage nur, was Gott sagt. Aber das hat auch nicht so funktioniert, ja, das geht nicht. Deswegen kündigt hier in Jeremia, der Jeremia im 31. Kapitel an, der neue Bund besteht aus zwei Dingen. Erstens, dass das Gesetz Gottes in unserem Herzen geschrieben ist und besteht in der Vergebung der Sünde. Das stand im alten Bund nicht. Und können wir doch wirklich Lob und Dank sagen, dass der Herr sein Gesetz in unserem Herzen geschrieben hat. Wir müssen also nicht mit so Zettel rumlaufen, dass wir das nicht vergessen, was Gottes Gesetz ist, sondern es ist in unserem Herzen. Jesus sagt ja schon, du hast die Gebote erfüllt, wenn du Gott liebst als erster Stelle und dann deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du praktisch die drei Dinge behältst, Gott lieben, sich selbst lieben und den Nächsten lieben. Den Nächsten lieben nämlich wie sich selbst. Also die sich selbst lieben, ist auch ein Teil von dem, wie man Gottes Gebote erfüllt. Und dann kommt etwas im 44. Kapitel noch. Und zwar, das will ich vorlesen, weil das hier so im Wort Gottes, mit meinen Worten kann ich das nicht so gut sagen. Im 44. Kapitel, da steht geschrieben, also Jeremia war ja mit verschleppt worden mit denen, die nach Ägypten gingen. Nachdem die Stadt eingenommen war, ist Jeremia mit nach Ägypten mitgenommen worden. Und da steht es, den Worten, die du im sagt das Volk, die geflohen waren, die sagen hier zu Jeremia, den Worten, die du im Namen des Herrn uns sagst, wollen wir nicht gehorchen, sondern wir wollen all die Worte halten, die in unserem eigenen Mund gekommen sind, und wollen der Himmelskönigin opfern und ihr Trankopfer darbringen. Also da siehst du, die waren hier in Ägypten ganz rebellisch, obwohl sie erlebt hatten, dass Jerusalem eingenommen war, dass sich das Wort, das Jeremia gepredigt hatte, dort schon erfüllt hat. Sie wollten einfach nicht annehmen, sie wollten nicht, dass der Jeremia ihnen predigt. Also die nach Ägypten geflohenen Juden opfern lieber der Himmelskönigin als Gott. Das ist das, was wir in der Predigt hatten, ich glaube letzte Woche, oder war es jetzt am Freitag, dieses mutwillig Sündigen, das nicht vergeben wird. Wenn man weiß, gegen sein Gewissen, das soll ich nicht tun, und ich tue es dann ganz bewusst trotzdem, das ist so eine Frechheit Gott gegenüber, und das vergibt er nicht. Dann ist noch etwas im 48. Kapitel, da heißt, verflucht ist, wer des Herrn Werk lässig tut und wer sich auf seine Bauwerke und seine Schätze verlässt. Und wir haben auch in unserem Zeitalter schon gesehen, dass man sich auf Bauwerke nicht verlassen kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, ich glaube, es war in Afghanistan, diese ganzen großen buddhistischen Bauwerke, die da zerstört wurden. Und das ist wie eine Konkurrenz zu Gott, dass man sagt, ich bete das an, das ist toll, was ich kann. Und der ist verflucht, der das macht oder sich auf seine Schätze verlässt. Und jetzt noch in Kapitel 51 und 52, das sind die letzten Kapitel vom Jeremia. Und da lese ich ganz kurz vor, ganz langes Kapitel. Und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wieder Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja, wenn du nach Babel kommst, so schaue zu und lies laut alle diese Worte. Und wenn du das Buch ausgelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf's in den Euphrat und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, das ich über sie bringen will, sondern soll vergehen. Und dann heißt es, so weit hat Jeremia geredet. So weit war das Reden des Jeremia, aber im letzten Kapitel, des 52., da kommt nicht mehr vom Reden vom Jeremia, sondern da kommen dann die Tatsachen, wie sich das erfüllt. Da heißt es, allda ließ der König von Babel die Söhne Zedekias vor dessen Augen töten. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten legen und führte ihn zum König von Babel und legte ihn ins Gefängnis, bis er starb. Und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer riss alle Mauern Jerusalem ringsumher nieder. Also Jeremia hat im Gegensatz zu den anderen Propheten, die in der gleichen Zeit so Schönes gesagt haben, in 2 Jahren ist alles vorbei, in 2 Jahren ist alles so, das ist nicht eingetroffen. Sondern das 52. Kapitel ist der Beweis. Was Jeremia geweissagt hat, ist exakt eingetroffen. Und ich wünsche euch viel Freude am Lesen von dem Jeremia. Ich möchte nur noch einen Gedanke dazu bringen. Da kam zum Beispiel, weil eine Parallele zur heutigen Zeit, da Und mein Mann hat vor kurzem auch gesagt, wenn heute den Juden das geschieht, dann geschieht es morgen den Christen genauso. Und vielleicht erinnern sich manche an ein Sprichwort, wo man gesagt hat, irgendein berühmter Politiker hat mal gesagt, damals, als die Juden weggeführt wurden,
Niemöller.
Bitte? Niemöller war es. Da haben wir nichts dagegen getan. Und dann, als es an uns ging, und dann kamen die, und dann wurden die weg, also wurden die ins KZ gebracht, und dann war niemand mehr da, der für uns hätte protestieren können. Und ich habe bei den Nachrichten gestern so gedacht, es kommt nämlich auch hier im Jeremia, allerdings mehr in die Klagelieder, aber ist egal, da kommt vor, dass eine große Sünde ist, wenn man die Alten verachtet und wenn man die Priester verachtet. Das ist da extra drin im Klagelieder Jeremia. Wenn das nächste Woche dran kommt, ihr könnt schon lesen, die Klagelieder. Und da habe ich mir so gedacht, gestern in den Nachrichten kam, da hat ein Priester, den Namen habe ich jetzt vergessen, gewarnt und hat gesagt, man soll die Kinder nicht abschieben in die Kinderfabriken. Man soll, die Mütter sollen sich um die kleinen Kinder kümmern. Es ist Aufgabe der Eltern, den Kindern Liebe zu geben und sie zu erziehen. Und dann hat sich ein ganz bekannter Politiker bei uns darüber lustig gemacht und hat alle Priester als kastrierte Kater oder so genannt. Also öffentlich in den Nachrichten. Und ich habe gedacht, Herr, das ist genau gleich die Zeit damals wie heute. Da hat man auch über die Priester, die für Gott etwas tun, die das Gute wollen, spottet man und macht sich darüber lächerlich und freut sich noch. Und die Leute, die wo dazugehört haben, die haben sich noch gefreut. Man hätte da Buße tun sollen, nicht sich freuen. Habe ich gedacht, unsere Zeit ist noch genau die gleiche wie damals.
Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben gelernt und wir haben gehört, weißt du, wir sollen uns nicht niederfallen vor Sternzeichen oder was es auch immer ist. Guck mal, Horoskop gehört dazu. Und als Heidi hier sprach, habe ich gedacht, guck mal, die ganzen Nationen haben Sterne als Wappen. Stars and Stripes, Amerikaner, Sternekranz Europa. Die Juden haben diesen Davidstern. Die Moslems haben Stern- und Mondsicheln. So überall, alle Völker. Oder dann auch die heidnischen Völker, babylonischen, ägyptischen Völker, Sonne, den Sonnenkranz und so weiter. Immer so die Zeichen des Himmels nicht anbeten. Und was mir so beim Zuhören hier kam, wir sollten auch nicht vor politischen Entwicklungen, Tendenzen, Regierung beugen. Wir beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand in der Welt. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Wir müssen auch unsere Stirn der Politik entgegenhalten. Denn nicht alles, was in Bonn oder in Washington oder was weiß ich sonst in Kreml entschieden wird, ist von Gott. Wir haben Wort Gottes als Nummer eins, als Autorität, als Richtschnur, als Maßstab. Und wir als Christen haben den Geist Gottes in uns. Und das Gesetz Gottes in uns ist so wichtig. Nicht vor den Sternen sich beugen und vor den Sternen Angst haben. Stars and Stripes werden untergehen, glaub mir das. Also diese amerikanische Flagge mit diesen 50 oder 52 Sternen und so weiter. Diese ganzen Sterne sind verblasst. Sterne werden vom Himmel fallen, steht es in der Bibel. Also da warte nicht lang, bis ein Komet kommt. Das kann viel schneller gehen, als du denkst. Nur nebenbei. Okay, wir wollen Gott loben und preisen. Unser Stern ist Jesus Christus. Er ist der Morgenstern. Halleluja. Und weißt du, was das Schöne dabei ist an unserem Herrn Jesus? Ist dieser Polarstern. Nach dem kann man sich orientieren. Ist der Abendstern und der Morgenstern. Er bleibt. Alle anderen Sterne verblassen. Der Stern aus Jakob, Jesus. Und wir sahen seinen Stern. Und wir sind diesem Stern gefolgt. Und sie haben Jesus gefunden. Und sobald sie diesen Stern Jesus verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen. Wir wollen Jesus folgen. Lass uns aufstehen. Wir möchten unser Opfer aufnehmen. So ein Anbetungsopfer, Dankopfer, Preisopfer, was es auch immer ist. Wir wollen Gott preisen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust und dass du dein Reich baust und du benutzt heute Morgen deine Kinder. Und wir danken dir, dass wir dir geben dürfen. Du gibst heute Morgen nicht Menschen und du gibst auch nicht der Gemeinde. Vergiss es, wenn du der Gemeinde oder mir oder irgendjemand was geben möchtest und was Gutes tun möchtest, du kannst nichts Gutes tun. Du kannst nur Gott was Gutes tun. Und wir wollen Gott ehren mit unseren Gaben. Vater, wir ehren dich jetzt mit unseren Gaben hier und wir bringen zu deiner Ehre. Amen. Bring den Zehnten und dein Opfer ins Haus Gottes und Gott segne dich. Mond in dir, oh Gott, ist unser Leben verankert. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Heute Morgen, ich lade euch alle ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch mache ich Fortsetzung da, wo ich aufgehört habe. diese Woche, höre unaussprechliche Dinge. Gott will zu dir reden und du sollst Dinge hören, die du sonst nie gehört hast. Und Dinge bekommen vom Herrn, ein Wort des Herrn, bekommen unaussprechliche Dinge, was kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, kein Menschenauge je gesehen hat. Gott hat für dich wunderbare Dinge bereitet. Und du solltest die Herrlichkeit Gottes jetzt schon entdecken. Nicht warten, bis du im Himmel bist, sondern du solltest wissen, wie deine Wohnung drüben eingerichtet ist. Unaussprechliche Dinge. Dann am Freitag, den 2. März, ganz herzlich eingeladen. Du siehst, wie schnell der Monat vorbei ist. Ich frage mich mal, Februar, wo bist du geblieben? Freitag, 19 Uhr, Mensch, der Mensch in der Hand Gottes. Du in der Hand Gottes, was das bedeutet. Du in der Hand Gottes, der Mensch, du in der Hand Gottes. Dein Leben sieht total anders aus, wenn du in der Hand Gottes bist. Und nicht in Menschenhand, sondern in Gottes Hand. David sagt, ich möchte lieber in Gottes Hand fallen, als in der Menschenhand fallen. Was es bedeutet, in der Hand Gottes zu sein. Gott will dich erretten. Gott kann erretten. Halleluja, wenn ich hier so auf dieses Wort schaue, er ist ein Retter und Nothelfer. Und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Gott errettet in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Er errettet dich innerlich und äußerlich. Gott schenkt Errettung auf allen Ebenen. Denn sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Das ist Gott. Gott will dich erretten. In uns allen steckt die Sehnsucht nach Errettung. Erlöse uns von dem Bösen. Betest du das manchmal? Ich denke, das tut manchmal sehr gut, wenn wir beten. Oder erlöse uns von dem Übel, wenn es immer so richtig schlecht ist. Herr, erlöse mich von allen Schlechtigkeiten. Wir fühlen als Gläubige, als ich denke, wir alle wissen, was bedeutet so in der Löwengrube zu sein. Lauter Biester, die einfach mit den Zähnen fletschen. Und das eine war sicher, Daniel war in der Löwengrube, aber die Löwen konnten ihm nichts anhaben. Du bist in der Krise, die Krise kann dir nichts anhaben. Du bist umgeben von Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten können dir nichts anhaben. Du bist umgeben von Krankheit, die Krankheiten können, die ganzen Viren und Bazillen können dir nichts anhaben. Du bist umgeben von Stress, der Stress kann dir nichts anhaben. Denn der Herr hielt den Rachen der Löwen zu. Gott ist ein Gott, der die Rachen der Biester, der Bestien zuhält. Wir sehen uns nach der Erlösung. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Komme bald, Herr Jesus. Maranatha. Das ist also meine Hoffnung, meine Erwartung. Ich sehne mich nach der Erlösung vom Tod. Weißt du, es ist so was Schreckliches. Man verliert einen lieben Menschen nach dem anderen. Vater geht weg, Mutter geht weg, Bruder geht weg, Schwester geht weg, Freund geht weg, Nachbar geht weg und so weiter. Und jetzt irgendwann, wenn du so am Weißt du, wenn man jung ist, denkt man nicht daran. Aber wenn man älter wird, so wenn, als ich 50 war, wenn ich so 50-Jährige beerdigte oder 51-Jährige beerdigte, du bist auch als nächstes bald dran und so weiter. Man spürt, wie es, der Tod greift mehr und mehr nach uns Menschen. Erlöse uns von dem Tod. Ich denke, das ist eine Sehnsucht, was die Welt sehnt und wir versuchen unser Leben zu verlängern. Aber was nützt es, wenn ich 30 Jahre mein Leben verlängere? Da haben sich welche einfrieren lassen, die werden jetzt wieder aufgetaut und man überlegt sich, wo wirft man diese Embryonen oder diese Zellen weg? Was macht man jetzt mit diesen ganzen eingefroren nach so und so vielen Jahren, also das Patent ist ausgelaufen, die Leute, die bezahlt haben, ist vorbei, die zahlen nichts mehr nach. Was macht man jetzt? Also manche haben gedacht, wir lassen uns einfrieren, um irgendwann mal später, wenn nachher die Technik soweit ist, auftauen zu lassen und dann gesund werden oder sich heilen lassen oder wie auch immer. Erlösung von der Ungerechtigkeit. Und wir sehen in unserer Zeit, die Ungerechtigkeit nimmt immer mehr und mehr zu. Die Liebe erkaltet, Ellenbogen, Dschungelgesetz gilt hier in unserer Gesellschaft mehr und mehr. In Titus Kapitel 2, Vers 13, ich lese zuerst einmal ein paar Verse, damit wir wissen, Erlösung, was es bedeutet. Titus Kapitel 2, Vers 13 und 14. Vor uns liegt ja das ewige die ewige Freude, denn wir warten darauf, dass die Herrlichkeit unseres mächtigen Gottes und unseres Retters Jesus Christus sichtbar wird. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien oder zu erlösen und sich ein Volk zu machen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. Also, in uns steckt die Sehnsucht, Erlösung von der Schuld. Wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Mit Schuldkomplexen, mit Verletzungen. Und alle, wo ich selber schuldig geworden bin, wo andere an mir schuldig geworden sind, wie werde ich mit der Schuld fertig? Viele Menschen suchen Religion, aber in Religion finden sie nicht die ersehnte Erlösung. Du bekommst bestimmte Regeln, du bekommst bestimmte Aufgaben, mach das, mach das, mach das und so weiter. Dann wirst du bestenfalls ein Schriftgelehrter und Pharisäer in der Religion. Aber Erlösung gibt es in der Religion nicht. Da kriegt es vielleicht fromme Berieselung, Weihrauch, Klimbim und Gold und Glanz und Gloria. Aber Erlösung Du gehst so rein und gehst auch wieder so raus. Denk nur an den Zöllner. Und denk, gut, der Zöllner hat sich vor Gott gedemütigt, aber der Pharisäer, ich danke dir, Gott. Die ganze Religion, wo bringt sie uns hin? Sie macht uns höchstens zu Frömmler, aber erlöst. Nur der Zöllner, aber der Zöllner hätte draußen auf der Wiese genauso gut beten können und in sich schlagen können und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, wäre auf der Wiese auch erlöst worden. Hätte gar nicht in den Tempel gehen müssen. Erlösung. Manche Lasten, Bindungen, Süchte, die kleben an uns wie Ketten, wir kommen nicht los. Und ich denke nur Erlösung, dass wir immer gedämpft, bedrückt werden, damit wir ja nicht hochkommen. Und in dem Augenblick, wo ich denke, jetzt endlich, jetzt geht's los, kriegen wir immer einen Dämpfer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Und so weiter. Da werden wir weiter wieder angegangen, behaftet, belästigt. Wir denken, ich habe jetzt einen größeren Auslauf, aber ich bin nach wie vor Sklave immer. Alles hat sich verlagert, nächste Etage höher, auf eine andere Ebene, aber gebunden bleiben wir immer. Paulus sagt in Galater Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns von dem Fluch erlöst oder losgekauft, unter dem unser Leben stand, vom Fluch. Weißt du, wir sind verflucht, arm zu sein, verflucht, arbeiten zu müssen, verflucht, Kinder zu gebären, verflucht, Schmerzen zu tragen. Wir sind verflucht. Du kannst machen, was du willst. Du denkst, du heilst eine Krankheit und wir finden Medizin für eine Krankheit, aber 30 andere neue Krankheiten kommen oder 1000 andere neue Krankheiten tauchen wieder auf. Wir werden mit dem Fluch nicht fertig. Die sozialen Probleme nehmen überhand. Wir können frei werden. Aber was ist die Freiheit? Größerer Auslauf. Und dann Daniel Kapitel 6, Vers 28, was mir groß geworden ist. Gott ist ein Erlöser und ein Nothelfer. Gott ist ein Erlöser und Nothelfer. Stephanus predigt den Juden und er in Apostelgeschichte 7, Vers 34, er predigt den Juden und sagt, und Gott hat die Situation der Juden in Ägypten gesehen und sagt, Gott sagt hier selber, ich habe gesehen, wie mein Volk misshandelt wird. Ich habe gehört, wie sie um Hilfe schreien. Apostelgeschichte 7, 34. Und ich bin gekommen, um sie zu retten. Ich habe gesehen, Gott hat dich gesehen, wie du in deinem Blut liegst und strampelst und nicht weiterkommst. Da ist niemand da, der dich aufnimmt. Da ist niemand da, der sich um dich kümmert. Aber Gott sagt, ich habe dich in deinem Elend, ich habe dich in deinem Blut gesehen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Das predigt Stephanus den Juden damals. Aber was haben die gemacht? Knirschten mit den Zähnen, hoben Steine auf und haben die Botschaft Gottes getötet. Sie wollten, Gott sandte Erlösung, Gott sandte Errettung, aber sie haben die Errettung nicht angenommen. In 2. Mose 8, Vers 19, da sagt Gott zu Pharao, ich will eine Erlösung setzen. Ich will ein Zeichen der Erlösung setzen, diese Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes. Ich will eine Erlösung setzen zwischen deinem Volk und meinem Volk. Ich will ein Zeichen der Erlösung setzen. Und weißt du, was das Zeichen der Erlösung ist? Das Kreuz Jesu Christi. Ein Zeichen der Erlösung. An diesem Zeichen zerbrechen Millionen. An diesem Zeichen zerbrechen die Frommen. An diesem Zeichen zerbrechen die Juden. An diesem Zeichen zerbrechen die Gesetzlichen. An diesem Zeichen zerbrechen alle Griechen. Alle Weisheit dieser Welt zerbricht. Eine Torheit. Uns aber ist es eine Gotteskraft, sagt Paulus. Gottes Erlösung ist anders als die Erlösung dieser Welt. Psalm 111, Vers 9, er sendet eine Erlösung seinem Volk. Heute Morgen kriegst du Erlösung, nimmst du sie an oder nicht? Willst du es haben oder willst du es nicht haben? Kannst du es gebrauchen oder kannst du es nicht gebrauchen? Wir werden erlöst, nach Jesaja 45, 17, wir werden erlöst durch eine ewige Erlösung. Diese Erlösung, die Gott uns schenkt, ist nicht von heute und nicht von gestern und vorgestern. Diese ewige Erlösung, die schon von Ewigkeit von Gott geplant, von Gott gewollt, ein Zeichen aufzurichten hier von im Himmel, ein Zeichen aufzurichten hier auf dieser Erde, ein Zeichen aufzurichten in deiner Familie, ein Zeichen aufzurichten in deinem persönlichen Leben. Durch dieses Kreuz kannst du gerettet werden. Und Gott hat ein Zeichen aufgerichtet. Konstantin hat in einem Traum dort bekommen, oder eine Vision, er war beim Verlieren. Die Feinde haben so eine Übermacht bekommen. Und dann hat er an den Christengott sich erinnert. Und hat sich an den Christengott gedacht und so weiter. Und dann bekommt er eine Vision und in diesem Traum sagt eine Stimme zu ihm, unter diesem Zeichen siegst du, wirst du siegen. Unter diesem Zeichen wirst du siegen. Meine lieben Geschwister, und ich glaube, dass wir brauchen diese Zeichen vom Himmel, diese Offenbarung vom Himmel. Du siegst nur unter dem Zeichen Jesu Christi. Und das Kreuz ist Zeichen. Und Gott hat ein Zeichen gesetzt. Und bei der Geburt Jesu heißt es einmal, und das wird ein Zeichen sein. Ein Stein des Anstoßes, ein Stein des Ärgernisses. Viele werden hinfallen und zerschmettern und andere werden sich aufrichten und werden aufstehen und vorwärts gehen. Das ist Erlösung. Gott hat ein Zeichen gesetzt von Ewigkeit her. Und das findet in den Herrn Jesus Christus statt. Durch ihn hast du eine endgültige Erlösung. Nicht durch Religion, nicht durch positives Denken, nicht durch irgendwelche Spiritualität, sondern durch das Kreuz Jesu Christi stehst du auf und siegst. Und dann ging's für Konstantin ein Sieg nach dem anderen, als er das erfasste, unter diesem Zeichen siegen wir. Gott hat uns eine völlige Erlösung geschenkt auf allen Ebenen. Und Gott fängt ganz klein manchmal an und Gott fängt mit den Niederlagen an. Da, wo du dich befindest, da will Gott eingreifen, seine Macht und seine Herrlichkeit offenbaren. Und er geht aufs Ganze, der allmächtige Gott. Wenn Gott jemand befreit, und das ist die Botschaft, die ich heute Morgen bringen will, eine völlige Erlösung, Gott zerbricht zuerst einmal. Er klopft dich klein und weich und er lässt dich fallen, bis du nicht mehr kannst. Denn für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gott zerschlägt, er verbindet und heilt und richtet auf. Das ist, wie Gott macht. Gott lässt dich ans dem Ruin nahe sein, dass du auf alle vier kriegst und sagst, macht mit mir, was ihr wollt. Schlagt mich tot, steckt mich in den Ofen, backt mich, kocht mich, bratet mich, macht mit mir, was ihr wollt. Bitte hilft mir. Wenn du so weit bist, kann Gott dir helfen. Aber weil wir noch denken, ich kann noch was, kann Gott uns nicht helfen. Ich habe gesehen, sagt Stephanus, Gott sagt, ich habe gesehen, wie mein Volk misshandelt wird. Ich habe gehört, wie sie geschlagen werden. Ich habe gehört, wie man ihnen zugesetzt hat. Gott sieht deine Situation und Gott will dich erlösen. Gott sagt, wann machen die endlich ihren Maul auf und fangen an zu schreien, Hilfe, ich kann nicht mehr. Wenn du so rufst, Hilfe, ich kann nicht mehr, dann gibt es immer einen, der dir helfen will. Das ist Gott selber. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das ist Gottes Wort für dich heute Morgen. Ich will dich erretten. Gott sagt zu seinem Volk hier, Jesaja 45, Vers 15 und folgende Verse. Dein Gott ist der Retter, dein Gott. Und du hast einen Gott bei dir, glaub mir das. Kein Mensch ist ohne Gott auf dieser Welt. Wir sind von Gott her, wir sind von Gott geschaffen. Gott hat sich eingepfropft in uns, hat sich versteckt als eine Miniatur, als Monogramm. Sein Schriftzeichen hat, seine Spuren hat er in uns zurückgelassen. Kein Mensch gibt es auf dieser Welt, der nicht religiös wäre, der nicht nach Gott eine Sehnsucht hätte, der nicht Gott spüren würde. Wenn du deine Augen zumachst und als du noch kleines Baby warst, sogar im Mutterleib, hat Gott schon an dir gearbeitet. Und so weiter. Dein Gott ist der Retter. Dieser Gott in dir. Du spürst, da muss es einen geben, egal was es ist. Da muss es ein höheres Wesen geben. Da ist irgendjemand. Dein Gott, das was du spürst, diesen kindlichen Glauben. Oh Herr, hilf mir. Egal, du weißt nicht, wie Gott heißt. Kein Mensch weiß genau, wie Gott heißt. Aber du spürst, den gibt es, diesen Schöpfer des Alls, den Erhalter des Alls, der ist da. Oh Gott, hilf mir. Gott, hilf mir. Wenn du nur sagst, Gott, hilf mir, wird dir geholfen. Fang an, zum Herrn zu beten. Dein Gott ist der Retter, der Erlöser. Alle, die sich ein Götzenbild machen, werden enttäuscht. Wenn du dich an irgendeinen Menschen hältst, eine Institution, eine Organisation hältst, wirst du enttäuscht und gehst in Schmach und Schande zugrunde. Aber wenn du sagst, oh Gott, ich spüre dich nicht, wo bist du? Ich sag dir, Gott ist in deiner Brust. Gott ist in deiner Brust. Fang an, zu diesem Gott in deiner Brust zu rufen. Nicht irgendein Bild, ein Götzenbild, nicht irgendwie eine Autorität. Gott ist die Autorität, die in deinem Leben sich eingepfropft hat. Wir sind Ableger von Gott. Gott hat dich und mich zu seinem Ebenbild gemacht. Weißt du, wer das Theologie angebracht, um das zu erklären, aber will ich das nicht tun. Du sollst nur eines wissen, Gott ist in uns. Ob du Kind Gottes bist oder wiedergeboren bist, getauft bist oder was du auch immer bist, jeder von Anfang an hat Gott dich gewollt. Du bist kein Unfall. Gott hat dich gewollt von Grundlegung der Welt. Jeder, der über diesen Planeten geht. Und jetzt heißt es, entdecke Gott in dir. Christus in dir. Erwecke ihn. Bring ihn zum Leben. Also, die Götzenbilder bringen Schmach und Schande, richten dich zugrunde. Euch aber hilft der Herr. Dir hilft der Herr. Er bringt dir die endgültige Rettung. Nie und nimmermehr werdet ihr enttäuscht werden und untergehen. Als ich Gott entdeckt habe, Gott, wenn es dich gibt, so habe ich gebetet.
Gott, ich kann an deine Existenz nicht glauben. Weißt du, Leute erzählen das so in der Schule, im Atheismus habe ich das, im Politunterricht habe ich das gelernt und so weiter. Ich kann an deine Existenz nicht glauben und ich habe keine Beweise. Gibt es dich nicht. Es gibt genug Beweise. Aber wenn es dich gibt, begegne mir. Und hier stehe ich. Ich würde von Gott nicht reden, wenn dieser lebendige Gott mir nicht begegnet wird. Ich habe nicht eine Kirche gefunden, ich habe Gott gefunden. Ich habe nicht Religion gefunden, ich habe Gott gefunden. Ich habe nicht irgendwelche religiöse Floskeln oder Formen oder Gesetze und Dogmen gefunden, ich habe Gott gefunden. Nie und nimmer mehr werdet ihr enttäuscht werden und untergehen. Wir wollen etwas Endgültiges, etwas Bleibendes, etwas, das für alle Ewigkeiten anhält. Und dieser Glaube hat angehalten. Meine Freunde, ich habe denen erzählt, am Arbeitsplatz, wo ich damals war, ich war damals noch so politisch aktiv, habe ich erzählt, Leute, ich habe mich bekehrt, ich bin ein anderer Mensch geworden. Dann haben sie gesagt, Strohfeuer, alles Strohfeuer. Das kennen wir, bei anderen war es auch schon so. Die anderen sind religiös. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, Halleluja. Und er heizt mit Stroh bei mir. Seit 35 oder 40 Jahren. Gott hat genug Stroh. Alles Stroh. Halleluja. Auch Stroh brennt gut und sehr gut sogar. Auch sehr gut. Stroh brennt besser wie manches Holz und manche Kohle. Bis du Kohle da angeheizt hast, brauchst viel Stroh. Okay. Eine endgültige Erlösung. Und für diese endgültige Erlösung müssen wir manchmal ein ganzes Leben lang suchen, kämpfen und ringen. Und ich denke, Noah hat ein großes Problem gehabt. Und unsere Zeit ist wie die Zeit von Noah und Lot und so weiter. Und von Noah heißt es, und als er in der Arche war, und Gott schloss hinter ihm die Türe zu. Er war erlöst von den Spitzbuben. Er war erlöst von den Gaunern. Er war erlöst von den Betrügern. Er war erlöst von den gewalttätigen Menschen. Er war erlöst von den Menschen, die sich vom Geist Gottes sich nichts mehr sagen ließen. Von den Sturköpfen, er war erlöst von den Rebellen, er war erlöst von den Protestanten, er war erlöst von den Revolutionären und Aufsässigen und Gott schloss hinter ihm die Tür zu. Das ist Erlösung. Und du wunderst dich manchmal, warum passiert mit mir sowas Merkwürdiges. Gott schließt hinter dir Türen zu. Er bringt dich in Sicherheit. Wir sehnen uns nach Erlösung und wir sehen uns, dass irgendwo mal ein Schlussstrich gezogen wird. Du kannst den Schlussstrich nicht ziehen, Gott zieht den Schlussstrich. Gott beendet die Geschichte. Gott schloss hinterm Noah zu. Und Noah hat die Tür nie mehr geöffnet. Hat es auch nicht mehr nötig gehabt. Wir sehnen uns nach der Erlösung von der Gottlosigkeit. Erlösung von bösen Menschen. Erlösung von Leiden, Krankheit und so weiter. Wir sehnen uns nach Erlösung von aller Verderbter. Da ist alles verdorben. Nicht nur Gammelfleisch, sondern da gibt es noch viel mehr Gammelfleisch, als was du denkst. In deiner Umgebung. Wir sehen uns, erlöse uns von dem Übel. Also dieses Gebet ist mir heute Morgen so groß geworden. Erlöse mich von dem Bösen. Wir schreien, seit 2000 Jahren schreit die Christenheit, schreien die Gläubigen, erlöse uns. Und das manchmal fünfmal am Tag. Weißt du, du kannst äußerlich erlöst sein, aber wie sieht's innerlich aus? Äußerlich kannst du frei sein, aber wie sieht's innerlich? Bist du innerlich auch erlöst? Und heute Morgen geht es mir um diese innere Erlösung. Und nur das, was innen drin passiert, das zählt. Das ist wirklich, das passiert wirklich. Bist du innen drin erlöst? Hebräer Kapitel 11. Wir haben in Kapitel 9, da, dass Jesus hineingekommen ist in das Allerheiligste. Und das, was das Blut der Ochsen oder Kälber und Schafe nicht vermochte, das hat sein Blut geschaffen. Und wir sind erlöst durch das Blut des Herrn. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Und dann Hebräer 11, 35. Einige starben unter Folter. Sie weigerten sich, die angebotene Freilassung anzunehmen. Sie dachten, danke, pfeife ich drauf. Sie lehnten die angebotene Erlösung von Menschen damals. Wenn du wieder rufst, wenn du das und das machst, wenn du Kompromisse eingehst und so weiter, wenn du das und das tust. Sie haben gesagt, verzichte ich drauf. Äußere Erlösung haben sie damals abgelehnt, Hebräer 11, 35. Sie legten die äußere Erlösung beiseite, sagen, das ist uns gar nicht so wichtig. Was nützt es? Ich kann im Gefängnis freier sein als mancher Gefangene in der Freiheit. Und das ist wirklich wahr. Ich habe darüber nachgedacht, ist das wirklich, stimmt das wirklich? Schau doch so Tyrannen, schau doch Saddam Hussein damals an. Saddam Hussein hat Haufen Doppelgänger gehabt, bewacht und ständig musste sich verkriechen. Also er war im goldenen Käfig, das war alles. Weißt du, und schau doch die ganzen Tyrannen an. Schau die großen Mächtigen. Da kommt der Bush hier nach Deutschland und dann muss die ganze Straße gesperrt. Neulich bin ich da vorbeigefahren. Die ganze Straße, alles Polizei, Leibwächter und dergleichen Leute auf dem Dach mit Maschinengewehren. Da muss doch so ein einzelner Mensch, ein Cowboy, der muss nur einfach mal unsere Stadt besuchen und dann stehen die Leute spalier. Weißt du, der Mann kann nicht einmal frei auf die Toilette gehen. Bewacht. Ist das Freiheit? Ist das die große Freiheit, nach der wir uns sehen? Und schau die ganzen Diktatoren, schau dir die ganzen, die haben Angst, dass man vergiftet wird. Dann haben sie Vorkoster, die ganzen Könige. Und deshalb hat Moses gesagt, pfeife ich auf die ganze Schätze und Sicherheit und Größe und Glanz Ägyptens. Ich erwähle lieber, die Schmach mit dem Volke Gottes zu tragen und die Freiheit zu genießen. Du kannst frei sein im Dschungel. Frei sein in der Löwengrube. Du kannst frei sein im Konzentrationslager. Ich denke an Leo Beck, als er hier, der letzte Rabbiner, hier, der hier von Berlin nach in der Theresienstadt war. Die mussten Kloake, Scheiße ausfahren und die zogen. Weißt du, so hat man die Rabbiner gedemütigt, Hitler gedemütigt. Und die haben gezogen und der Gestank hat ihnen nichts ausgemacht. Sie haben gesagt, warte mal, das ist noch nicht das Ende von diesem System, die uns so tyrannisieren. Und sie zogen und sie haben sich unterhalten über Gott. Sie haben sich, die beiden Brüder, die da die Kloake gezogen haben, sie haben sich über Gott unterhalten und sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Die sagten, wir sind frei, die sind dumm, die wissen gar nicht, wo sie drin stecken. Wie gefangen sie sind, wie behaftet sie sind, wie tyrannisiert sie sind. Sie haben keine Ahnung. Und die glauben für Freiheit. Denk an die Kommunisten. Freiheit. Pfeife ich drauf. Ich denke hier, Erlösung ist etwas, was innen drin ist. Die Erlösung ist etwas, was man nicht mit Geld und Gut bezahlen kann. Was nützen? Und dann werde ich hier weiter Hebräer 11 lesen. Die haben gesagt, was soll das alles? Sie ignorierten die äußere Erlösung. Sie sagten sich, was nützt uns diese äußere Erlösung? Was nützt uns ein paar Tage Freiheit? Was nützt uns dieser schöne Geschmack? In der Bibel heißt es einmal, der Weg über die Zunge ist kurz, so lang nur. Keine 10 Zentimeter. Der Weg über die Zunge ist kurz, der zeitliche Genuss ist kurz. Was nützt uns der menschliche Lob? Was nützt uns die Anerkennung? Was nützt es? Ich bin frei, lieber. Und die haben gesagt, nein, danke. Und sie lebte weiter, Vers 35, denn sie hofften auf ein neues und besseres Leben. Andere wurden verspottet und ausgepeitscht, gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Sie zogen mit Schaf- und Ziegenfellen umher. Sie litten Mangel, sie wurden verfolgt und misshandelt. Wie Flüchtlinge irrten sie durch die Wüste und Gebirge und lebten in Höhlen und Erdlöchern. Die Welt war es nicht wert, dass sie solche Menschen beherberge oder dass solche Menschen in ihr leben. Die Welt war ihr nicht wert, weil die eine andere Freiheit haben. Das ist alles nur Misthaufen. Das ist alles nur Dreck. Das ist alles nur vergänglich. Das ist alles nur Schutt. Und schau, die Trümmer. Wo ist das Römische Reich? Wo ist das Dritte Reich? Wo sind die ganzen Reiche? Wo sind die ganzen, die grabt man aus? Ja, hier waren mal die Etrusker, hier waren mal die Mayas, hier waren mal die Inkas, hier waren mal die und so weiter. Alles liegt in Schutt und Asche. Wo ist der Nero? Ich sitze da und streiche die Türen drüben. Und dann kommt doch so ein junger Mann mit Ohrring und was weiß ich. Und dann schmeißt er so einen Knüppel hin und sagt, Nero, Pax! Das war für mich eine Predigt. Paulus und Nero, beide Zeitgenossen. Nero hat den Paulus und Petrus wahrscheinlich umgebracht. Aber wie viele Kinderchen und Jungs gibt es auf dieser Welt? Paulchen und Peterchen. Aber zum Nero sagt Pax. Nur noch wert ein Hundename. Und draußen sind Hunde. Die Welt war ihrer nicht wert. Und sie waren der Welt nicht wert. Erlösung ist ein innerer Vorgang. Und wenn du erlöst werden möchtest, wenn ich einem Alkoholiker helfen möchte oder deinem Drogensüchtigen helfen möchte oder irgendwelchen Kranken helfen möchte, das Erste, was ich mache, um einem Kranken zu helfen und einem gebundenen Süchtigen zu helfen, ist zuerst immer, ihn aus dieser alten Umgebung rauszuholen, aus diesem Misthaufen, aus diesem Dreckshaufen, aus diesem Versumpf herauszuholen und ihn in einem sauberen Ort zu bringen, ihn sauber zu machen, zu waschen und so weiter. Der muss das Umfeld verlassen. Wenn du erlöst werden willst, musst du das Umfeld der Sünde verlassen. Das Umfeld deiner Bindung und deiner Sucht verlassen. Nur so kommst du aus dem Dreckhaufen raus. Und die meisten Menschen verlassen nicht das Umfeld. Wenn du heil werden möchtest, frei von Zigaretten werden möchtest, dann musst du den Qualmhaufen, den Ofen zurücklassen und Plätze suchen, wo nicht geraucht wird. Und ich bin froh eigentlich, dass unsere Gesellschaft so langsam Licht bekommt und dann nicht mehr qualmen. Zustimmen, dem Qualmen zustimmen. Die Deutschen natürlich, hier die Berliner und unsere Berliner Regierung, die ist verdorben genug. Weil wir hier 60% der Zigaretten in Deutschland herstellen. Und weil hier die Zigarettenlobby so stark ist. Deshalb, ja, das kann man nicht. Man muss also den Wirten freilassen, ob sie ihr Gasthaus rauchen lassen oder nicht. Nein. Ich bin Gott dankbar. Die Leute kapieren's. Die Leute kapieren es mit der Zeit, wenn sie nachher Kehlkopf haben, wenn sie Raucherbein haben oder verdreckte Lunge haben, dann kommen sie, bitte, bitte, ich kriege keine Luft mehr. Höre auf zu rauchen und du wirst geheilt werden. Das Umfeld muss raus. Und weißt du, das Schlimmere ist nicht das Rauchen, sondern das passive Rauchen ist doch schlimmer. Weißt du, der Teufel, es genügt nicht, dass er einen reinkriegt in die Hölle, er zieht noch 1000 andere, das Passivrauchen. Deshalb, das Passive ist schlimmer, mit allen Sünden, das gilt auch mit Alkohol so, das gilt mit Drogen so, das Passive, das Dulden, das Zulassen, das Gewähren, mit Dieben. Das, weißt du, nicht der Dieb ist allein der Schuldige, sondern der Schmiere steht. Gott will uns erlösen, aus dem Umfeld raus hier, und dann kann was Neues beginnen. 1. Petrus 1, Vers 18. Halleluja. Willst du erlöst sein? Ich will erlöst sein. Und deshalb, ich verlasse Leute, ich verlasse Organisationen, die nicht erlöst sind, die mich binden, die mich versklaven, die mich unterjochen, die mich abhängig machen. Und wir sollten uns von Dingen trennen, die uns abhängig machen. Menschen, die uns abhängig machen. Heiler, die uns abhängig machen. Oder Geschwister, die uns abhängig machen. Ja, du musst jeden Tag zu mir kommen und du musst mich fragen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun und so weiter. Oh, 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 oh. Frag den Herrn, was du tun sollst. Wir sollten aufhören von Menschenhörigkeit. Paulus sagt, ich bin Gottes Knecht und nicht Menschenknecht. Und wir sollten aufhören, abhängig zu werden vom Geld. Weißt du, derjenige, der nichts mehr hat, kann nichts mehr verlieren. Ist das nicht happy? Oh. Du schläfst sicher. Zwar machst du Sorgen, was werden wir morgen essen, womit werden wir uns morgen kleiden, aber du hast nicht die Angst. Umfeld. Und wir sollten solches sein, und das ist, was die Bibel uns lehrt, als haben und nicht haben, sein und nicht sein. Erlösung. 1. Petrus 1, Vers 18. Ihr wisst, um welchen Preis ihr erlöst oder freigekauft worden seid, damit ihr nur nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst. Ihr seid erlöst, um nicht mehr sinnlos und nutzlos dahin zu vegetieren. Das ist der Sinn der Erlösung. Das Leben des Erlösten oder der Erlösten ist ein sinnvolles Leben. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, wofür ich kämpfe. Ich weiß, wofür ich sterbe. Ich weiß, mein Leben hat einen Nutzen. Und wenn ich jetzt mein Leben dran gebe, 1000 andere stehen auf. Der Tertullian hat gesagt, der Same der Kirche sind die Märtyrer. Das Blut der Kirche ist der Same. Da sind welche gestorben. Ich denke nur an diese Geschichte mit den Auka-Indianern, als die dort landen. 5 Brüder starben, 5 wurden ermordet von den Wycliffe-Bibelübersetzern, als sie dort den Aukas vor Jahren das Evangelium bringen wollten und die Bibel übersetzen wollten. Und die sind gelandet und wurden ermordet. Und das ging wie ein Lauffeuer durch die Welt, also in den Nachrichten. 5 junge Männer, Missionare, sind gelandet bei den Aukas und wurden auf der Stelle ermordet. Aber was ist passiert? Durch ihren Tod sind 1000, gerade bei der wirklichen Bibelübersetzung, sind über 1000 Leute haben sich gemeldet, wir gehen zu den Wilden, wir gehen zu den Eingeborenen, wir gehen und bringen ihnen die Bibel und wir übersetzen die Bibel. 5 sterben und 1000 stehen auf. Ihr Same ist die Grundlage der Gemeinde, der Kirche. Also, wir sind nicht zu unterkriegen, sondern wir leben weiter. Das Leben der Erlösten ist Sinn und sinnvoll. Nützt was. Gott handelt mit einem Ziel. Wenn Gott an dir und an mir und an uns arbeitet, handelt er immer mit einem Ziel. Wenn er dich erlöst, erlöst er dich für einen ganz bestimmten Zweck. Er erlöst dich mit 10 Plagen. Also Erlösung, denke nicht, das ist jetzt so, oh Kindchen, komm mal her. Weißt du, da wird's geruppelt, da wird's geschüttelt, da wird's angegangen, da wird geraubt, da wird überfallen. So eine Heimführung. Du, das ist ein Kampf. Der Himmel bietet alles auf, um die Seinen zu erlösen. Das ist eine Schlacht, was die Welt nie gesehen hat. Da ist Stalingrad Kinderspiel gewesen. Es geht ums Ganze. Und Gott setzt alles dran mit einem Zweck. Ich will mein Kind, meine Tochter, meinen Sohn aus diesem Schlamassel rausholen. Und da bietet der Völker auf. Sag Gott einmal zum Betreff Israel. Und guck mal, so ein kleines Völkchen. Und ich biete Nationen auf, um sie zu erretten, zu erlösen. Nationen. Da ist Babylon nichts. Ägypten nichts. Rom nichts. Griechenland nichts. Assyrien nichts. Komm, vergesst mal. Ich will mein Volk haben. Meine Kinder, die müssen raus. Und ich biete Völker. Sagt Gott. Erlösung ist Gottes Entscheidung. Kannst du nichts tun dagegen, aber er setzt alles dran. Verstehst du deine Erlösung heute Morgen? Hast du begriffen, was mit dir passiert ist oder mit dir immer noch passiert? Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht daheim. Jeden Tag passiert was, was die Erlösung betrifft. Mit dir ist immer was los. Du bist in einem vollen Erlösungsprozess. Alles, was geschieht, geschieht zu deiner Erlösung. Gewöhnliche und ungewöhnliche Dinge. Weißt du, Gott erlöst dich mal ganz gewöhnlich, aber dann auch ungewöhnlich. Plötzlich ist alles blockiert, alles versperrt, alles begrenzt, läuft nichts. Du wirst gelähmt, wirst aufs Bett gelegt, kannst gar nichts. Auch das ist zu deiner Erlösung. Ich werde erlöst, erlöster, immer mehr erlöst. Und ich könnte weiter sagen, Stück für Stück. Ich werde erlöst von, und jetzt, ich möchte ganz kurz noch reingehen, von was und wovon wir erlöst werden. Ich werde erlöst von allerlei möglichen Zwängen. Und wundere dich nicht, wenn dein Ruf ruiniert wird. Ist dein Ruf ruiniert, lebst du ungeniert. Bisher, was denken die, was denken jene, du musst auf alle möglichen Leute Rücksicht nehmen. Ist dein Ruf ruiniert, lebst du ungeniert. Halleluja. Dann kannst du dich benehmen, kannst Schuhe ausziehen, kannst barfuß predigen oder Schuhe anlassen, dann stört sich gar nicht, was passiert. Du bist du kannst du sein, ist dein Ruf mal ruiniert. Bei den meisten ist der Ruf noch nicht ruiniert, die sind so zimperlich. Was denken die Kollegen, was denken die Nachbarn, was denken meine Freunde, was denken die Geschwister? Dir soll es Schnuppe sein, was deine Geschwister denken. Frag, was denkt Gott? Hast du schon Gott gefragt, was er denkt? Und wir sollten Gott gefallen und nicht Menschen gefallen. Erlösung von diesen Zwängen. Weißt du, solche Anerzogenen. Der deutsche Mann weint nicht. Und was ist mit der deutschen Frau? Die plärrt. Erzwungene Gefühle. Ja, weißt du, wenn du erlöst bist, du kannst deine Gefühle Lauf lassen. Und deshalb, wir können uns leisten, Hände hochzuheben, zu hüpfen, zu tanzen. Und wir können sagen, oh, mein Heiland ist süß als Schokolade. Ich mag den Herrn Jesus. Ich mag den Herrn Jesus. Erlösung. Erlöste leben ungeniert. Genießen das Leben ungeniert. Und die machen die Bröstele, wenn es sein muss. Und sagen, oh, das war so gut. Ich muss niemand mehr etwas beweisen. Weißt du, das ist auch Erlösung, dass ich irgendjemand beweise, guck mal, wie anständig ich bin. Bei mir passt noch alles, bei mir stimmt noch alles, bei mir ist noch alles in Ordnung. Nein, Gott erlöst dich, damit du dich voll entfalten kannst und entwickeln kannst. Du musst dich nicht mehr behaupten irgendwie und sagen, jetzt guck mich an, ich bin, das ist meine Position. Der Mann Gottes, die Frau Gottes, die erlöst ist, die ist Gottes Diener, Gottes Knecht, Gottes Bote, Gottes Botschafter, ob die Leute zuhören oder nicht, ob sie glauben oder nicht. Wenn Gott dich gebraucht, dann fallen 1000 auf der und 10.000 auf der anderen Seite. Aber du gehst durch, mittendurch. Jesus ging durch die Leute von Nazareth mittendurch. Wenn du erlöst bist. Ich werde erlöst von Abhängigkeit. Das ist Erlösung. Ich werde erlöst vom Stress. Wow. Weißt du, Kinder Gottes schwitzen nicht mehr. die wir tun aus der Ruhe, aus dem Frieden Gottes heraus. Ich werde von Menschen erlöst, ich brauche ihre Gnade nicht mehr, ihr Wohlwollen nicht, ihre Gunst nicht mehr, ihren Rat nicht mehr groß, ihre Mithilfe, ihre Meinung oder ihre Zustimmung. Wir sind hinter dir. Als ich nach Berlin kam, ich habe eines lernen müssen, das war, wo Gott mich erlösen musste. Da war ein amerikanischer Bruder, der versprach mir $40,000. Bruder, man tut es, ich werde dir helfen und so weiter. Und ich stehe voll hinter dir. Und ich natürlich, Halleluja! Und dann waren meine Sachen gepackt. Kommt aus der Maschine so Schriebstück raus. Bruder, man tut es, wir haben eine Inflation in Amerika. Die Wirtschaftslage ist nicht mehr so und ich kann mein Wort nicht mehr halten. Ich war erledigt. Und dann habe ich, was machst du jetzt? Schon gekündigt, schon gepackt, fast alles aufgegeben. Und ich habe gesagt, und ich gehe dennoch. Und ich gehe dennoch. Ich lasse mich nicht von Amerikanern und nicht von Russen in die Knie zwingen. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Und dann bin ich gekommen. Und dann hat Gott so wunderbar gemacht. Weißt du, zuerst einmal werden wir von Menschen erlöst und dann kommen plötzlich Menschen in meine Gemeinde. Ich sehe heute noch den guten Mann, bisschen so groß, Trompete hat er gerne gespielt, das weiß ich noch von ihm. Und dann sagt er, Herr Maddo, jetzt bekehre ich mich und jetzt gehen Sie weg. Was kann ich für Sie tun? Und dieser Mann war Geschäftsführer in einer der größten süddeutschen Möbelfirmen und sagte, der hat mir meinen Umzug in der Hand genommen, hat gesagt zu meiner Frau, Frau Matudis und Herr Matudis, sie packen ihre Sachen und sie lassen alles stehen. Drei Schreinermeister kamen, die haben alles abgebaut, kamen nach Berlin mit zwei Sattelschlepper, so sind wir angezogen, weil wir haben noch Stühle mitgebracht, wir wollten ja hier Gemeinde anfangen, das Kreuz haben wir mitgebracht. Und so weiter. Da war so viel, was wir noch einpacken mussten. Und wir dachten, wir können mit einem LKW umziehen. Wir haben LKW und Anhänger und nochmals, dann haben wir noch einen Bus kaufen müssen, damit wir die Sachen noch ein paar Mal hin und her, die Blumen transportieren können. Und so kamen wir an. Und dann kommt dieser Mann und der sagt, was kostet das? Weißt du, der Umzug hat uns 15.000 Deutschmark hätte gekostet. Ach, sagte er, das erledige ich. Und dann wohnten wir in einer Gegend, da waren die Fenster ein bisschen hellhörig, dann sagte er, da können Sie nicht wohnen. Dann hat er beauftragt und hat sogar schalldichte Fenster eingebaut noch. Weißt du, wenn wir uns erlösen lassen, handelt Gott. Solange wir nicht erlösen, kann Gott überhaupt nicht zu uns, sind ihm die Hände gebunden. Lass dich erlösen. Die Bibel sagt, lass euch erlösen von diesem verkehrten Geschlecht. Wir denken immer menschlich, rational, was, wenn, wann. Erlöst von Vermutungen. Erlöst von Unnötigen. Überleg einmal, wie viel Klimbim du noch zu Hause hast. Erlöst. Und wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht erlösen lässt, dann erlösen die Engel dich. Und die Engel arbeiten an unserer Erlösung. Halte ich jetzt fest. Wir haben diese Woche gehabt von der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt wird so viel entschieden, passiert drüben sehr viel. Er wird seine Engel senden, heißt es im Wort Gottes, und sie werden die Erlösten sammeln von allen vier Ecken des Himmels. Die Erlösten. Du wirst wie Lot mit am Kragen gepackt und rausgezogen aus Sodom und Gomorra, mit Gewalt manchmal. Und du sagst, was ist da mit mir los? Mit dir ist gar nichts los, ein Engel hat dich im Griff. Hast du schon so einen Engelgriff gespürt? Du schwebst. Engel sind nicht zimperlich, Leute. Bitte, wenn Engel anfangen zu arbeiten, Gott schenke Gnade, das sind nicht immer die besten Engel, die Gott da unten runterschickt. Und die schleppten und zogen Lot aus Sodom heraus, zerrten ihn sogar. Richtig übersetzt heißt es, sie zerrten ihn raus. Weißt du, was zerren ist? Gewalt anwenden. Und das ist merkwürdige Dinge. Ich sage euch, wir sind mittendrin in einer Erlösungsphase. Jesus kommt bald. Ich glaube, dass er bald wiederkommt. Und wir sind mittendrin in einem Erlösungsprozess. Und er wird, nicht du und nicht ich, er wird Spreu und Weizen trennen. Die Engel werden das tun. Unkraut und Weizen. Aussortieren, verbrennen und so weiter. In der Endzeit machen die Engel, da musst du deine Hände nicht mehr schmutzig machen. Die Engel machen sich ihre Hände schmutzig. Die Engel greifen rein und ziehen das Unkraut raus und sagen, weg damit, aber den wollen wir haben. Am Anfang der Heilsgeschichte haben Engel Petrus aus dem Gefängnis befreit. Erlösung. Gott wird Zeichen geschehen lassen. Petrus wurde aus dem Gefängnis rausgeführt und glaubt nicht, dass der Engel, wenn der Engel schon einmal auf der Erde ist, dann macht eine ganze Arbeit. Wenn Gott Erlösung schenkt, macht er eine ganze, komplette, völlige Erlösung. Petrus raus und der Petrus geht raus, der denkt, er träumt, er fantasiert, aber der nimmt es gar nicht so dramatisch, der war sowieso bereit zu sterben. Was soll's? Wir müssen eines Tages alle Menschen sterben, aber er lässt sich gefallen und der Herr führte ihn raus aus dem Gefangen. Aber was hat der Engel weitergemacht? Du musst jetzt die folgenden Verse in der Apostelgeschichte lesen. Was hat der Engel nachher gemacht? Weißt du, nachdem er Petrus fertig ist und der Engel verschwand und draußen Nacht war und Petrus an eine Tür der Gemeinde klopft, wo die Gemeinde betet, weißt du, was der Engel macht? Er geht zu Herodes. Er sagt, Herodes, du hast den Bruder da reingeschmissen, meinen Diener, meinen Boten, du hast dich an ihm versündigt, mein Freund. Und dann hat der Engel nun mal ihn angepustet und er verfaulte am lebendigen Leib. Da macht er eine Geburtstagsfete, eine große Party macht er da und verfault am lebendigen Leib. Weißt du, wenn Gott Menschen befreit, deine Befreiung ist eine Sache, aber Gott macht eine ganze Sache. Auch die, die dich da reingebracht haben, die, die dich geschädigt haben, die, die dich ruiniert haben, die, die dir Probleme gemacht haben, Gott macht an denen weiter. Und der verfault am lebendigen Leib, der Herr. Das kannst du nachlesen in der Bibel. Ich rede keine Märchen. Diese Gemeinde, unsere Gemeinde, da wo ich diene, ist eine besondere Gemeinde. Vor Jahren, vielleicht schon über 10 Jahre oder vielleicht noch mehr, kam jemand und dachte, er könnte stänkern. Er dachte, er könnte stänkern in der Gemeinde. Und was ist passiert? Hat gestänkert. Aber so unschuldig, weißt du, kein Mensch hat genau durchgeblickt, was war. Aber Gott hat genau die Leute angepickt, die gestänkert haben, die sind dahin gerafft worden. Und der eine, der war sonst gesund, dem hat sonst nichts gefehlt, der ist plötzlich krank geworden, Knochenkrebs bekommen, dann noch vom Stuhl runtergefallen oder aus dem Bett rausgefallen, Knochenkrebs und dann Krebs, Metastase im ganzen Körper. Mit großen Schmerzen ist er heimgegangen. Versündige dich nicht an Diener und Knechte Gottes. Das gilt also für die Priester, was meine Frau heute Morgen gesagt hat. Weißt du, du wunderst dich, warum so viele Leute in unserem Volk an Gott nicht glauben wollen. Die Pfaffen! Selbst wenn ein heidnischer Priester, der ist ein Priester und bleibt Priester. Weißt du, die müssen vor Gott verantworten. Aber du solltest deine Hand nicht gegen geheiligte Menschen erheben. Egal welcher Religion, ob es jetzt ein Imam ist, oder ein Priester ist, oder ein heidnischer Priester ist, der ist und bleibt Priester. Der muss vor Gott verantworten. Gott hat sogar auch diese gottlosen Priester. Und sogar Jesus und so weiter hat Respekt gehabt vom hohen Priester. Und Paulus auch vom hohen Priester. Auch wenn sie nicht auf den Weg des Lebens gegangen sind. Hab Achtung vor der Autorität. Hab Achtung. Und das hat sich gerecht. Es rächt sich alles. Es rächt sich alles. Herodes erlebte sein Fiasko. Und hier am lebendigen Leib regelrecht verfault. Und das innerhalb von 6 Monaten. So schnell geht es, kerngesund und dann tot. Es ist gefährlich, wenn Engel eingreifen. Also ich möchte mit Engel nichts zu tun haben. Die sind mir unheimlich. Engel kennen keine Gnade, das ist das Problem. Warum, wenn Engel eine Arbeit, einen Auftrag von Gott bekommen, machen sie eine ganze Arbeit. Da ist jemand hier von unserer Gemeinde, liegt vielleicht auch erst ein paar Jahre her, ist noch gar nicht so lange her, geht von der Gemeinde weg und macht ein bisschen so Tam-Tam, Rimi-Dimi und was passiert? Eine Woche später bricht sich das Genick. Autounfall auf der Autobahn demoliert. Ja, natürlich, tut mir leid, es ist leid. Weißt du, Menschen vergreifen sich an Gott. Sie versündigen sich nicht an mir oder an dir oder an sonst jemand. Wenn man sich an die Gemeinde des Herrn sich versündigt, das bleibt nicht ungestraft. Genick gebrochen, liegt ein halbes Jahr außer Gefecht oder ein Jahr außer Gefecht. Reden Gottes. Wir sollten auf das Reden Gottes, auf die Warnzeichen achten. Engel kennen, und das ist für mich, warum ich Angst habe vor Engeln. Engel kennen keine Gnade. Die sind unbarmherzig, die schlagen zu. Und in der Endzeit werden die Engel noch mehr Unfälle und dergleichen verursachen. Die gießen in der Endzeit die Zornschalen aus, blasen die Posaunen und so weiter. Und die stehen, die warten schon in den Startlöchern, bis das alles passiert, um die Kinder Gottes zu erlösen. Das ist, was Gott vorhat. Engel standen Paulus in der Nacht bei, wurde erlöst und so weiter. Der Engel, der durch Ägypten zog und die Erstgeburt tötete, die machen eine ganze Sache, die sind radikal. Und Gott will dich völlig erlösen. Und er weiß ganz genau, so billig lässt dich der Pharao nicht gehen. Hör mir zu. Der Pharao lässt dich nicht so billig gehen. Erst wo seine Erstgeburt dran glauben muss, dann passiert das. Die Ägypter, die du heute siehst, hat Gott gesagt. Das ist Erlösung. Wovor du noch so Angst hast. Und du hast bis zur letzten Phase, bis zu der völligen Erlösung, bis du deine Augen zumachst und drüben aufwachst, hast du immer noch Bammel. Und dann sagt der Herr zu den Israeliten, die Ägypter, die du heute siehst, wirst du morgen nicht mehr sehen. Halleluja, ist das nicht schön? Die Probleme, die du heute siehst, wirst du morgen nicht mehr sehen. Die Ängste, die du dir heute machst, wirst du morgen nicht mehr haben. Die Bedrückung, die du heute erlebst, wirst du morgen nicht mehr haben. Weißt du, Gottes Heil kommt immer morgen, nicht heute. Worüber du dir heute so dir Sorgen machst, hast du morgen ausgesorgt. Das, was dir heute so zu schaffen macht, ist morgen vorbei. Wir sind erlöst und wir werden erlöst. Wir sind der Sünde abgestorben, wir existieren für die Welt nicht mehr, aber wir haben noch damit so viel zu tun. Wir sind erlöst. Und jetzt ist die Frage, bist du, bin ich, sind wir wirklich erlöst? Wir sind erlöst von unserer Vergangenheit. Halleluja, alles vorbei. Bei der Taufe. Ich werde nie vergessen, ich bin noch nach Jahren mit meinen Kindern an meine Taufstelle gekommen, wo ich getauft worden bin. Was das Merkwürdige bei dieser Taufstelle war, ich war der Letzte, wo getauft worden sind. Wir waren 37 Täuflinge und ich war der Letzte. Und dann, als der Prediger aus dem Wasser stieg, hat sie sich noch gebückt und den Propf rausgezogen. Und es hat so gluck, 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 gluck. Das war für mich, als wenn der Heilige Geist reden würde. Johannes, so schwimmen jetzt deine Sünden. Das sind die letzten Teufel und Dämonen. Die schwimmen alle davon. Gluck, 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 gluck. Das höre ich heute noch. Das höre ich heute noch an dieser Taufstelle. Es war in der Gemeinde in München. Gluck, 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 gluck. Vorbei. Und weißt du, meine Taufe, das war für mich so ein wichtiges Erlebnis. Der Teufel hat mich so oft angegriffen und so oft angefochten. Und dann habe ich meine Taufkarte, meinen Taufspruch gehabt. Und ich sage, Teufel, lesen Sie hier. Lesen Sie, hier steht, ich bin getauft, ich bin begraben, mich gibt's für dich nicht mehr. Ich existiere für dich nicht mehr. Rutsch mir den Puckel runter. Und als ich gesagt habe, rutsch mir den Puckel runter, war er weg. Du musst dem Teufel vor die Augen, vor die Nase rein, bitte lesen Sie hier, da steht schwarz auf weiß. Da bin ich getauft worden. Gluck, 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 gluck. Die Teufel sind den Abfluss runter. Die Kanalisation weg. In der Isar schwimmen sie irgendwo weiter. Erledigt. Ich bin erlöst von meiner Vergangenheit. Erlöst von meinen Verletzungen. Ich wollte es immer nicht wahrhaben, aber das ist so. Erlöst von meinen Misserfolgen, von den negativen Einflüssen. Erlöst. Wir haben uns bekehrt. Und mit der Stunde der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Taufe, sind wir neue Kreaturen. Erlöst. Wir sind nicht mehr dieselben. Wir sind erlöst. Wir gehören jetzt Gott. Wir sind jetzt Gottes Eigentum. Wir sind auf einem anderen Weg. Wir haben eine andere Zukunft. Wir haben ein anderes Dasein. Und wir diskutieren mit dem alten Leben nicht mehr, was früher war, ist Geschichte. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Der Sohn Gottes, das ist dein Schutz. Das ist deine Garantie, das ist dein Pfand. Der Hölle kann nichts anhaben, wer den Sohn Gottes hat. Maria, der Heilige Geist hat sie überschattet und sie wurde schwanger von Jesus. Wer jetzt Maria angreift, greift Jesus an. Und du musst schwanger von Jesus werden. Du hast noch nicht Jesus geboren, aber schwanger. Du bist überschattet. Und wer dich jetzt beleidigt, beleidigt den Jesus in dir. Das ist Erlösung. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und wer dich bestiehlt, bestiehlt Jesus. Und wer dich vertreibt, vertreibt Jesus. Denn du hast den Sohn Gottes in dir, wer den Sohn Gottes hat. Weißt du, das ist nicht nur im Kopf, sondern im Bauch, im Herzen. Und am Herzen. Wenn der Teufel dich tötet, tötet er auch Jesus mit, weil du schwanger bist, das Leben. Deshalb, das große Verbrechen ist, sind Schwangere zu töten. Denn sie töten gleich zwei Leben. Eine Geschichte, ich nütze noch die Zeit, die ich noch habe, ein paar Minuten nehme ich mir die Zeit. Da ist in 1. Mose 16 Hagar, die Sklavin, die trägt Abraham den Sohn Ismael aus. Lass mich mal beim Ismael. Ismael heißt übersetzt Gott hört. Gott ist, Gott hört. Und in 1. Mose 21, Sarah hat die Mutter verstoßen, hier die Hagar verstoßen. Aber Gott hat die Hagar nicht verstoßen. Weißt, egal was die Menschen machen, wenn Gott über jemand seine Hand gelegt hat und die Hagar ist dem Abraham sogar weggelaufen. Sie konnte die ganze Zwiebelei, die ganze Plagerei von der Sarah nicht mehr ertragen. Sie läuft weg und Gott sagt, nein, Hagar, du gehst wieder schön zurück und du demütigst dich bei deiner Herrin und so weiter. Und das, was von dir geboren ist, und das ist, was Gott sagt. Nicht, was die Juden sagen, was nicht die Bibel sagt, oder sonst was Gott selber sagt, oder ein Schriftstück sagt, sondern Gott vom Himmel redet zu der Hagar und sagt, hör mal, das, was jetzt von dir geboren wird, 1. Mose 16, der Engel sagte, geh zurück zu deinen Herren, ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel sagte zu ihr dann, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und dann sagte der Engel weiter, du bist schwanger. Also wenn du schwanger bist, wenn du Jesus oder Gott in dir hast, oder Ismael, Gott hört, oder Immanuel, Gott mit uns. Du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Und Hagar, als sie dort war und sagt, wo bin ich, was ist da passiert? Und sie an diesem Brunnen, wo Gott ihr begegnete, sagte, El Roy, Gott, der nach mir schaut. Gott, der sich um mich kümmert, das ist Erlösung. Gott, der mich nicht vergisst. Gott, der mich nicht aufgibt. Gott, der mir nachgeht. El Roy. Und an diesem Brunnen ist später Isaac, der zweite Sohn Abrahams. Isaac, immer wieder, an diesem Brunnen hat er sich immer wieder, hat die Stunde Gottes erlebt. Aber zuerst war Hagar, die das erlebte, wo Gott nach einem schaut, wo Gott nach einem sieht. Und die Hagar nannte diesen Brunnen Belai-Roy, Brunnen des Lebendigen, Gott, der nach mir schaut oder so weiter. Kann man jetzt übersetzen. Weißt du, für diese Magd ist so wichtig, Gott schaut nach mir. Weißt du, Gott hat mich nicht aufgegeben. Ich bin erlöst, weil Gott an mich denkt. Und ich werde erlöst, weil Gott mich lieb hat. Und dann in 1. Mose 17, Vers 20, Abraham macht sich große Sorgen, was ist jetzt mit diesem Ismael? Und sagt jetzt Isaac, da soll der Bund geschlossen werden und mit Isaac soll der Segen sein. Aber was ist mit meinem Sohn Ismael? Ismael ist vom Fleisch nach der erstgeborene Sohn Abrahams gewesen. Und so weiter. Was ist jetzt mit Ismael? Wie geht's weiter? Und hör mal Vers 20. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich, sagt Gott zu Abraham. Ja, ich segne ihn, lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Mach dir keine Sorgen, wenn Gott seine Hand auf jemanden gelegt hat, der ist harponiert. Erlöst. Erlöst. Hagar, der Engel sagte zu Hagar, Hagar, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Geh zurück zu deiner Herrin. Geh zurück da, wo du herkommst. Geh zurück da, wo du gerne weglaufen möchtest, was du nicht erträgst, diese Sarah, die dich auslacht, verspottet. Dich zwiebelt. Geh zurück. Ertrag die Strapazen. Ertrag die Beleidigung. Ertrag die Verachtung. Ertrag die Verletzung. Weißt du, wir möchten, wenn wir erlöst sind, habe ich gedacht, lange Zeit, da wird der rote Teppich ausgerollt. Oh, da bekommt man gleich Orden, Titel und sonst was. Erlösung ist eine harte Prozedur, Brüder und Schwestern. Ertrag die harte Behandlung. Weißt du, da wirst du richtig durchgeschüttelt, richtig geputzt, richtig gewaschen. Und so weiter. Und du kommst nur raus aus dem ganzen Verderben, aus dem ganzen Fiasko, aus dem ganzen Schmutz kommst du nur raus, wenn man dir kündigt, wenn man dich rausjagt, wenn man sich von dir distanziert, wenn man dich verleugnet, wenn man dich meidet, wenn man dich hasst. Oh Glory, ist der Ruf mal ruiniert. Und so weiter. Viele Menschen sind tief gefallen und sie wollen das nicht wahrhaben. Warum bin ich so tief gefallen und ausgerutscht oder gestolpert oder was es ist? Oder sitzen fest und kommen nicht weiter. Wir leben in der Grauzone, in der Finsternis und Gott will uns da rausholen. Und er muss uns manchmal hart anpacken und hart durchschütteln. Und das nur für kurze Augenblicke, wie Israel durch Plagen rauskommen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 3, der Herr ist treu. Er wird euch stark machen und euch vor dem Bösen beschützen. Voraussetzung natürlich, Vers 4, dass ihr jetzt und in Zukunft unseren Anweisungen folgt. Du kannst nur gerettet werden, wenn du jetzt den apostolischen Anweisungen folgst, den geistlichen Anweisungen folgst. Die Menschen vor der Sintflut ließen sich nichts sagen. Deshalb sind sie alle untergegangen. Und frag, wo sind sie geblieben? In Süddeutschland habe ich einen Bruder kennengelernt, einen lieben Bruder. Seine Frau habe ich lange Zeit noch besucht und so weiter. In der Römerstraße wohnten sie und der hat so ein Schild, der war früher Bäcker. Dann hat er seine Bäckerei aufgegeben. Und das Schild stand da, wollte nicht abmontieren, Neonbeleuchtung, direkt an der Hauptstraße, wo man alle so rausfuhren und alle lesen mussten. Dann hat er sich überlegt und dann hat er ganz tolle Idee gehabt und dann schrieb er an diesem Schild, und das ist Erlösung, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Sündig gelebt, Das hat er gemacht. Endlich bekehrt, selig gestorben und dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das leuchtet, das hat also noch so Lichter darum gemacht, dass es blinzelt, so damit die Leute wirklich sehen. Das ist Erlösung. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Erlösung, Gott will dich erlösen. Erlösen von den faulen Kartoffeln, die dich sonst anstecken. Weißt du, und deshalb nimmt Gott manchmal manche Menschen von deiner Seite weg. Er erlöst dich von der Fäulnis, von den ansteckenden Krankheiten. Du kommst vielleicht manchmal in die Quarantäne und sagst, mein Gott, was ist das? Ist auf Seite. Gott stellt dich auf die Seite. Ich weiß nicht, wie kommst du dir vor, wenn du in der Quarantäne bist? Du kannst nicht teilnehmen am Leben, wie du willst, aber genau das ist, wie Gott einem manchmal so auf die Seite nimmt. Und das ist, was meine Frau erzählte heute Morgen von Watschmani. Watschmani, dieser Perfektionist. Und dann passierte Folgendes. Nachdem er so Perfektionist mit seiner Philosophie und Theologie fertig war, hat Gott ihn auf die Seite genommen, hat er TBC bekommen. Und die Ärzte haben verboten, mit Menschen Kontakt zu haben, und er musste in die Quarantäne. Dann hat ein Bruder sich bereit erklärt, ich habe ein Häuschen unten am See, dort kannst du hausen, dort kommt niemand hin, und dann kannst du heilen, wenn du willst. Und dort erlebte er Gott, was Gott wirklich von ihm wollte. Quarantäne. Und dann ruft er manches, was er gedacht hat, und dann hat er erlebt, was Gott ihm gezeigt hat, was Erlösung wirklich ist. Weißt du, und Gott will uns erlösen, und er erlöst uns. Entschuldigt mir diesen Ausdruck, Gott ist ein Spitzbub. Ein Lausbub ist er. Weißt du, wie Gott macht? Und das hat Watschmani buchstäblich erlebt. Und dieses Bild hat er bekommen und sagte, Herr, was habe ich verbrochen? Ich will doch rein leben, ich will heilig leben und so weiter. Und du verfrachtest mich hier jetzt und ich möchte predigen. Weißt du, ich brenne. Und weißt du, du brennst für Gott und du hast Feuer gefangen. Das hat gefunkt. Und dann heißt es, geh und verbirg dich am Bachkritt. Geh zu der Witwe. Ich möchte Reformation. Und weißt du, Martin Luther wollte Reformation haben. Dann musste er als Junker York da irgendwo da in der Kammer und am Dachstuhl sitzen. Du willst Gott dienen. Genau das ist, was bei Watschmani passierte. Mein Gott. Und dann hat Gott ihm gezeigt, ein Bild, eine Vision oder wie man das auch nennen möchte. Weißt du, wenn ein Bräutigam eine Braut hat, gibt Geschenke, gibt Ringe, bringt Parfüm, gibt Schmuck, gibt schöne Kleider und führt aus und ach du Süße, ah, und küsst die Hand und zeigt so viel Liebe. Das hat ihm Gott gezeigt. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Ausziehen, 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 alles runter, splitternackt. Nimmt alles das, was er vorher gegeben hat, nimmt es einem weg. Eine tiefere Dimension der Liebe. Nicht nur äußere Liebe, sondern jetzt geht es um die innere Liebe. Erlösung. Weißt du, du hast auch vielleicht, sagst also mit mir stimmt nicht. Zu mir kommen Leute und sagen, weißt du, ich erlebe keine Zeichen mehr, keine Wunder mehr, keine Gebetserhörung mehr. Gott rede nicht mehr zu mir. Mit mir stimmt was nicht. Nein. Jetzt ist Hochzeitsnacht. Jetzt feiern wir Hochzeitsnacht. Das nimmt der Herr weg. Das will sie. Der Herr will nur dich mit Haut und Haaren haben, mehr nicht. Das, was in dir gewachsen ist, er will dich so haben. Jetzt, Kind, ich will dich haben. Ich will nicht die Geschenke und die Gaben und die Charismen und das Parfüm und deine Fähigkeit. Ich will dich haben. Erlösung ist, Gott geht's um dies herauskommen. Weißt, Gott ist so reich, er braucht das alles nicht. Er kann dir viel mehr schenken, wenn er dich hat. Und wenn du ihn hast, lass uns aufstehen. Halleluja, Gott will uns erlösen. Völlig erlösen. Ganz erlösen. Komplett. Mit Haut und Haaren. Alles, was in uns ist. Und wenn du in so einer Situation bist heute Morgen und sagst, ich bin noch nicht erlöst. Ich möchte erlöst werden. Komm nach vorne. Wenn jemand am Klavier spielt, ich will für dich heute Morgen beten. Du bist in einem Dilemma. Du kommst auf alle vier. Und vielleicht ist jemand, der auf alle vier hier nach vorne kommt. Ist okay. Weißt du, für dich gibt's eine Erlösung. Du bist so zerbrochen, so zerschunden, so zerschlagen, so missbraucht, so ausgenutzt, so betrogen, so reingelegt, so über den Tisch gezogen. Du bist ruiniert, du bist am Ende. Du bist reif für Jesus Christus. Wenn jemand da ist, du wirst dich bekehren. Ich bettle nicht. Ich lade ein. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und du brauchst heute Morgen Erquickung, ja? Wenn sich noch jemand anstellen möchte, du spürst, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Ich bin zu tief gefallen. Ich habe die Gnade verspielt. Wir haben diese Woche gehabt, die Stunde Gottes verpasst. Der Zug ist abgefahren. Und ich merke, jetzt muss ich weiter kämpfen. mit meiner Kraft. Es gibt keinen Zug mehr. Lange Zeit wird jetzt keiner kommen, erst nächste Woche vielleicht. Die Evangelisation verpasst, Gottes Gegenwart verpasst. Heute Morgen, du kannst neuen Anschluss bekommen. Ich spüre, der Geist Gottes ist da. Der Herr sagt, kommt her zu mir. Kommt zu Jesus, nicht zu mir. Und erwarte von Jesus etwas, gerade jetzt. Halleluja. Gott ist ein Gott, nicht nur ein Nothelfer, sondern ein Retter. Du kennst Gott noch nur noch vielleicht bisher als Nothelfer. Aber Gott ist mehr als Nothelfer. Gott ist mehr als nur ein Reserverat. Gott ist mehr als nur Trostlästerchen und erste Hilfe. Gott ist ein Gott, der dich rettet. Dich rettet vor den Löwen. Du sitzt in der Löwengrube. Und die Löwen, diese Biester sind hungrig, die werden dich zermalmen, wenn Gott nicht eingreift und seine Hand dazwischen legt. Und Gott sagt, ich will meine Hand zwischen dir und ihnen, zwischen Ägypten und Israel. Ich will meine Hand dazwischen schenken. Ich will meine Erlösung dazwischen setzen. Und weißt du, die einen werden durch dieselbe Hand verdammt und dahingegeben und die anderen werden gerettet. Das ist die Gnade Gottes. Das ist das Werk Gottes. Vater, du siehst die Geschwister, die hier vorne stehen, die Erlösung brauchen, was es auch immer ist. Steckt eure Hände zum Himmel aus. Und der Herr sagt, empfangt. Weißt du, diese ausgestreckten Hände sind wie die Hände eines Kindes zum Vater. Vati, hilf mir. Vati, hol mich raus. Und du sagst heute Morgen, und wir sagen zusammen heute Morgen, Vater im Himmel, rette mich, dann bin ich gerettet. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Befreie mich, dann bin ich frei. Hol mich aus diesem Sumpf raus. Ich bitte dich in Jesu Namen. Halleluja. Und ich sehe ein Bild. Ich sehe ein Bild, ein Schatzsucher. Er sucht Schätze. Und er grabt und grabt und grabt. Und plötzlich findet er ein Schatzstück, ein Edelstein. Und freut sich. Aber diesen Edelstein nimmt er mit nach Hause, wäscht und reinigt. Und dann bringt er es in die Schleiferei und ich sehe, an diesem Stein wird jetzt so viel gearbeitet. Dieses Stein, dieses Schmuckstück, dieses Edelstein sollte einmal ein Ring werden. Sollte in eine Fassung kommen und sollte mal zur Ehre des Herrn sein. Und Gott sagt, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden im Sumpf, im Dreck. Und Schätze liegen im Dreck. Schätze liegen im Sumpf. Schätze liegen in Trümmer, versteckt, verschüttet. Und ich habe dich gefunden. Und ich will dich reinigen, ich will dich heiligen, sagt der Herr, und ich will dich schleifen, und ich will dich veredeln, und ich will dich in eine Fassung bringen. Nur in der Fassung bist du mir wertvoll, sonst bist du nur ein Stein, nur ein Klumpen, gar nichts Besonderes. Aber wenn ich dich finde, wenn ich dich bearbeite, und wenn ich dich in eine Fassung bringe, bist du ein Juwel in meiner Hand. Shikatarabura-Shita. Und ich sehe diese Juwelen, die der Herr jetzt schleift. Wir sind nicht fertig heute Morgen. Und wir werden heute nicht fertig. Ich sehe, manche kommen in einem richtigen Wirbel hinein. Manche werden so richtig durchgewirbelt. Manche werden so richtig durchgeschüttelt. Warum? Weil Gott gute Absichten mit dir hat. Und der Herr sagt, ich habe nicht Gedanken des Leides, des Unglücks und so weiter. Gedanken des Friedens habe ich mit dir. Und wenn ich jetzt beschneide oder schleife oder bearbeite, dann habe ich gute Absichten mit dir. Halleluja, Halleluja, Gott arbeitet und Gott will dich in eine Fassung bringen. Fall nicht aus der Fassung raus, so viele Gotteskinder sind schon rausgefallen, so viele Edelsteine sind verloren gegangen. Was ist nur noch der hohle Ring, der leere Ring, oder diese hohle Krone, das ist nur noch Attrappe. Vieles, was Gotteskinder heute noch sind, viele Gotteskinder sind nur noch Attrappe. Gott sagt, ich will die Fassung so scharf und so engmaschig machen, dass es diesen Diamanten, diesen Stein, diese Perle festgehalten wird. Halleluja. Kannst du dazu Amen sagen? Gott arbeitet an dir. Gott arbeitet an dir. Und er bringt dich in seine Fassung. In der Fassung des Heiligen Geistes. Halleluja.